Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lakonisch Elegant. Mein Name ist Christine Watti.
Und ich bin Emily Tumi. Hallo.
Ich überlege jedes Mal, wie ich anfangen soll. Aber erst in dem Moment, wo dieser Jingle läuft. Und da fällt mir überhaupt nichts Gutes ein, außer mit herzlich willkommen.
Genau. Funktioniert aber auch jedes Mal.
Funktioniert auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute sehen, Emily. Man muss sagen, wir haben uns auch gestern schon gesehen.
Haben wir. Mhm. Und zwar waren wir im Kino. Oh my God, das war so eine Guilty Pleasure Experience. Hätte ich vorher nicht gedacht, dass ich jemals sagen würde, ins Kino zu gehen, ist Guilty Pleasure.
Voll mutig.
Ja, man fühlte sich dabei natürlich schon so ein bisschen unwohl und das wird ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr so lange möglich sein. Und dann war es auch noch ein Guilty Pleasure Film. Wir waren in House of Gucci, der ja schon dick angekündigt wurde und die meisten KritikerInnen fanden ihn jetzt nicht ganz so gut. Deswegen dachte ich so, okay, der ist aber hoffentlich wenigstens einfach für richtig gute Popcorn-Unterhaltung und ja.
Und ja, das ist jetzt sehr auffällig, dass du jetzt an dieser Stelle stoppst. Aber ich möchte mal sagen, das ist ein Ridley Scott-Film und es ist eigentlich nicht, also es war jetzt nicht ganz so, als hätten wir uns einfach 10 Stunden Vorabendserien reingetan, was man übrigens auch machen kann und Guilty Pleasure. Darüber machen wir auch nochmal einen Podcast, ob das überhaupt eine richtige Kategorie ist für Kulturprodukte oder ob wir die jetzt einfach nur so gesagt haben. Aber ich weiß natürlich sehr gut, was du meinst und wir wollen in diesem Podcast über diesen Film sprechen, selbst wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und ach so, übrigens, heute ist der 2. Dezember. Das muss man in diesem Fall wirklich nochmal sagen, weil wir nicht wissen, wann ihr diesen Podcast anhört. Und wir wissen gar nicht, ob ihr dann schon denkt, was war Kino eigentlich nochmal? Weil schon wieder in diesem Dezember 2021 alles anders weitergeht, als wir es im Moment wissen, dank der 4. Corona-Welle. Wir haben es noch geschafft im Kinosaal, aber das kann auch sein, dass es jetzt anders ist. Es ist tatsächlich aber ein Kinofilm.
Ja, und alles an diesem Film hätte wirklich gut werden können. Es gab Stars ohne Ende von Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, vor und hinter der Kamera, Ridley Scott, hast du schon erwähnt, dann ist es einfach eine Geschichte, die ja fürs Kino gemacht ist eigentlich, weil erzählt wird eben der Mord an Maurizio Gucci, der wird von einem Profikiller auf offener Straße erschossen und schuldig gesprochen, diesen Mord in Auftrag gegeben zu haben, ist eben seine Ex-Frau Patrizia Reggiani und sie wird gespielt von Lady Gaga und ist eben 18 Jahre ins Gefängnis gegangen, also es ist so ein Aufstieg und Fall einer Modedynastie, die da erzählt wird. Und der Trailer, der gibt auch schon einen ganz guten Eindruck von dem ganzen ja, Prunk und Glitzer und der Exzentrik, die in diesem Film steckt.
It was a name that sounded so sweet, so seductive. Synonymous with words, style, power. But that name was a curse too.
Pick the real firecracker.
She's a handful.
I don't consider myself to be a particularly ethical person, but I am fair.
Dieser Trailer gibt übrigens auch einen Eindruck davon, wenn ihr jetzt nicht verstanden habt, was reden die da? Das werden wir auch gleich aufklären. Es wird nämlich durchgängig Englisch gesprochen in diesem Film, der auf der Geschichte, also dieser italienischen Modedynastie beruht, aber dafür mit einem schönen, hausgemachten italienischen Akzent, den Lady Gaga, glaube ich, 9 Monate, so sagen es die Gerüchte, durchgesprochen hat, auch privat und so weiter, um sich da reinzudenken. Aber ob man eine Familiengeschichte so einfach so erzählen kann, nicht nur hier, das wollen wir auf jeden Fall auch in diesem Podcast besprechen. Kannst du den Film jetzt gut?
Die Frage gebe ich am liebsten weiter an Patrick Wilinski. Hallo Patrick, schön, dass du dabei bist. Du bist Filmkritiker auch hier im Haus. Man kennt dich auch aus der Sendung Vollbild. Kann man natürlich auch als Podcast hören. Hallo Patrick.
Ja, hallo. Freut mich, hier zu sein.
Okay, dann die einfache Frage. Patrick, wie fandest du denn den Film als Experte? Du musstest schon ein bisschen im Radio drüber reden, für alle, die dich schon mal irgendwo gehört haben, aber in kurz, vielleicht die wichtigsten Punkte, die du da so mit rausgenommen hast.
Er ist absurd. Dafür, dass ich den Film nicht so toll fand, rede ich extrem lange und viel und häufig über ihn. Was ja vielleicht im Umkehrschluss ja nochmal dazu führen könnte, sich nochmal anders drüber zu beugen. Aber grundsätzlich war das schon etwas anstrengend als Seherfahrung. Ne? Man muss ja auch erwähnen, ich glaube, das ist immer wichtig, jedenfalls wird mir das gesagt, dass man sagen sollte, dass der Film fast 3 Stunden lang ist und dass das eben kein 90 Minuten ist, den man einfach so weggucken kann. Und dadurch, dass das ein Film ist, der vielleicht eigentlich eine ganze Geschichte erzählt, ist er doch eher so zerfallen in so viele kleine Scherben, die man, je nachdem wie man drauf ist, vielleicht alle gut finden kann oder nur ein paar davon und auch gar keine. Ich gehöre dann eher zu denen, die in einigen dieser vielen Scherben, in die dieser Film zerbricht, dann doch etwas wiederfinden kann. Aber so als Ganzes, ne, als Werk an sich, finde ich, da hat sich Herr Scott etwas verhoben, wobei man sagen muss, dass er ja schon fast 15 Jahre an diesem Stoff sitzt. Der Film basiert ja auf einem Sachbuch von Sarah Gay Forden, Mode, Mord und Business, Die Gucci's, ist auch auf Deutsch erschienen. Und 2009 wollte er ihn schon drehen, das ging dann nicht, weil es einige rechtliche Verwicklungen gab, über die wir vielleicht noch sprechen werden. Aber eigentlich freut es mich, dass Herr Scott, der diese Woche ist er erst 84 Jahre alt geworden, also was heißt erst, schon 84 Jahre alt geworden und dieses Jahr zwei Blockbuster präsentiert hat. Also mich freut es unter dem Aspekt Ridley Scott dann doch, aber als Ganzes, als Filmerfahrung war das jetzt wirklich nicht das Beste des Jahres.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, es gab wohl auch rechtliche Schwierigkeiten, waren also auch schon die rechtlichen Schwierigkeiten, die jetzt aufgetaucht sind, dass die Familie jetzt sogar auch schon Kritik geübt hat, also die Erben von Gucci, die eben gesagt haben, in diesem Film sei Lady Gucci, also die Patrizia Reggiani, als Opfer dargestellt, obwohl sie ja für diesen Mord ins Gefängnis gegangen ist, für den Auftrag dieses Mordes. Und alle anderen sind so ein bisschen als Krawallmacher oder Rabauken, so wurde es übersetzt, eingeordnet worden. Ist das das Rechtliche, was du angesprochen hast, oder sind das andere rechtliche Schwierigkeiten?
Nee, es waren die Erben, die schon in den späten 2000er Jahren angefangen haben, sich gegen das Projekt zu lehnen, auch, ich glaube, schon die ersten Klagen angestrebt haben. Man kann ja in unterschiedlichen Phasen da immer schon vorgehen. Sie fanden schon das Sachbuch nicht so toll, aber das ist dann relativ gut durchgegangen. Das Sachbuch ist, glaube ich, von 2001, falls ich mich nicht irre, so in der Ecke. Und genau, es waren schon die Erben, die da dieses Projekt ständig wieder aufgehalten haben. Und jetzt endlich wurde es endlich im Sinne von der Kunst und des Filmemachens natürlich, ist es jetzt fertig geworden, was auch gut ist letztendlich.
Aber weißt du, also die haben vielleicht auch schon einige Hörerinnen und Hörer vielleicht sogar gelesen, diese Kritik, ne, die da kam, dass sich halt Teile der Familie beschweren. Und Patrizia Reggiani ist selber auch nicht zufrieden mit der Darstellung durch Lady Gaga und alle wären gerne auch nochmal selber angesprochen worden. Aber das Interessante ist ja, dass in dieser Kritik, was drin liegt, was ja viele KritikerInnen und auch jetzt wir, ehrlich gesagt, ich glaube, das kann ich für uns, Emily und mich gemeinsam sprechen, was drin liegt, was man so schwer in dem Film überhaupt sehen konnte. Also zum Beispiel dass die Familie als so Krawallmacher und so ein bisschen dusselig dargestellt wird oder dass Patrizia Gucci in ihrer Rolle viel zu gut wegkommt. Ich wäre mir noch nicht mal sicher, ob das die Idee gewesen wäre, sie so, eine dieser Personengruppen so oder so darzustellen. Aber es ist ja alles so zerfasert, dass eigentlich die Kritik daran ganz interessant ist, weil die dann was gesehen haben, was man, glaube ich, nicht so einfach als Zuschauerin erkennen kann, dass da irgendwas abgebildet oder dargestellt werden sollte in eine bestimmte Richtung.
Wenn wir uns fragen, was Patrizia Reggiani jetzt daran schlecht findet, ist es relativ klar. Also sie wird ja als eiskalte Karrieristin hingestellt, die eine unfassbare Geltungssucht an den Tag legt, die dazu führt, dass sie ihren Ehemann ermorden lässt oder ihren Ex-Ehemann in dem Moment. Also ich muss sagen, dass ihre Reaktion jetzt auf den Film ja genau diese Geltungssucht ja nochmal unterstreicht, denn sie möchte gut oder anders dargestellt werden. Und es ist aber kein Wunschkonzert, wie man hier dargestellt wird. Ich würde aber schon sagen, dass ich den Film jetzt nicht wirklich als Dokumentation über das Haus Gucci mir angesehen habe. Ich glaube, dass Ridley Scott etwas anderes möchte. Ich glaube, dass für ihn diese Dynastie der Guccis eher so eine Art Stellvertreter ist für man nennt das so Corporate Corpses im Englischen, also so Unternehmensleichen, also Menschen, die so degeneriert sind von Reichtum, Einfluss und Macht, dass sie irgendwann gar nicht mehr merken, dass die Zeit einfach über sie hinweggegangen ist. Und wenn man ganz hart das mal überinterpretieren möchte, ist hier auch eine Kritik am Filmemachen selbst drin, denn Ridley Scott gehört auch selber zu einer Art von Regisseur, Produzent, die für ein Kino stehen, das zur Zeit einfach nicht mehr gemacht wird. Und er sieht sich um und sieht, dass alle seine Freunde Marvel machen. Und das findet er ganz schlimm. Und wenn ihr euch an den Film zurückerinnert, den ihr ja gesehen habt, House of Gucci, besteht ja eigentlich ja aus ganz vielen Szenen, wo die Figuren unterschreiben müssen, dass sie aus dem Unternehmen austreten. Also eigentlich ist es eine Abfolge von Unterschriftensammlungen, wenn man so möchte. Und ich glaube, dass für Scott das auch immer so ein bisschen der Verrat ist an dem großen Ganzen, dass man sich dann letztendlich immer überzeugen lässt, ja, unterschreib doch mal, die Zeit ist vorbeigegangen, jetzt gehören wir halt einem arabischen Unternehmen. Also hier steckt für mich noch ein anderer Film drin, aber mich wundert es jetzt nicht, dass die Familie Gucci sich nicht gut dargestellt sieht, ja.
Aber das ist interessant, dass du sagst, dass das im Prinzip auch eine Kritik am Filmemachen selbst ist. Also weil ich an mehreren Stellen Schwierigkeiten hatte, wirklich zu verstehen, was möchte Scott eigentlich? Was ist jetzt genau die Geschichte, die ich da eigentlich präsentiert bekomme? Weil ich bin reingegangen und dachte, ich bekomme jetzt ja so eine Mischung aus Familiendrama, vielleicht ein bisschen Shakespeare oder auch ein bisschen Mafia, weil da ja auch noch irgendwie Profikiller mit an Bord sind. Und was ich aber gesehen habe, war ein Film, bei dem ich an ganz vielen Stellen unfreiwillig lachen musste, aber nicht, weil der Film quasi mit Humor arbeitet, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich lache über den Film. Ich kann den Film gar nicht ernst nehmen. Also das fängt an mit diesen Akzenten, die vielleicht Lady Gaga noch am ehesten irgendwie durchzieht, aber die an ganz vielen Stellen ja einfach total unglaubwürdig sind. Adam Driver, aber ganz weit vorne auch Jared Leto als Cousin von Maurizio Gucci, gespielt von Adam Driver, der völlig drüber ist in seinem Versuch, da italienisch irgendwie rüberzukommen. Und ich hatte an so vielen Stellen das Gefühl, ich verstehe eigentlich jetzt gerade gar nicht genau, was dieser Film eigentlich von mir will.
Ja, es ist sicherlich ein Problem, das würde ich auch sagen, weil dazu fehlt ihm so ein Blick auf das Ganze. Ich glaube, dass in den Einzelteilen sich da schon etwas widerspiegelt, dass für Ridley Scott diese Familie eigentlich auch eine Gangster-, eine Mafia-Familie ist. Nur eine halt, die jetzt eben nicht irgendwie wie Tony Soprano durch die Bronx zieht und mit der Waffe im Hemd Leute erledigt, sondern dass sie einfach Kohle machen und das auch mafiös und mafiösen Strukturen, dass sich das zeigt. Und er nimmt das Genre des Gangster-Epos und ja, überführt das halt in so eine Clownerie, in so eine Muppet-Show. Und das ist schon eine Haltung und ein Zugang, den ich gut finde. Den hat übrigens Martin Scorsese in The Irishman vor ein paar Jahren auch gemacht. Also er hat dieses Mafia-Epos genommen und hat es total entglamorisiert. Es ist nichts Tolles und nichts Schönes daran, ein schlimmer Mensch oder ein Verbrecher zu sein. Aber es stimmt, wie gesagt, aufs Ganze funktioniert es nicht. Aber wenn man dann reinzoomt, gibt es Szenen, die ich sehr toll finde. Zum Beispiel spielt Lady Gaga ja die Patricia Gucci und sie glaubt an das Versprechen dieser Marke. Ja? Also sie glaubt eigentlich an das, was uns Werbung vermittelt. Also wenn ihr jetzt Gucci Werbung macht, wollen sie, dass wir einen gewissen Traum von Gucci verwirklicht sehen in dieser Werbung und uns dann natürlich durch den Kauf dieser Produkte diesen Traum irgendwie erfüllen. Und Patricia Gucci in dem Film ist ja so eine Frau, die gerne Fernsehen guckt. Und es wird sehr schön weitergedreht, dass sie eben im Fernsehen eine Wahrsagerin sieht, die wunderbar gespielt wird von Selma Hayek. Und diese Frau springt ja quasi aus dem Fernseher raus in ihre Wirklichkeit. Und mit ihr plottet sie dann halt den Mord gegen ihren Mann. Aber das ist immerhin noch eine Fernsehgestalt. Mhm. Also Patricia Gucci in diesem Film glaubt an das Versprechen des Fernsehens, genauso wie wir an das Versprechen der Werbung glauben sollen. Und hier spinnt sich dann doch ein sehr schöner Gedanke und ein sehr interessanter Gedanke durch den Film über das, was solche Marken wie Gucci uns vermitteln und wie krass kriminell das eigentlich der Gedanke oder sagen wir mal das Gedankengebäude dahinter ist. Vielleicht auch als Kapitalismuskritik. Aber stimmt auch, das muss man sich da rausfischen. Ne? Der Film ist nicht angelegt auf die große Message. Aber ich finde, dass dieser Film, obwohl er gerade so fragmentiert ist, wie du schon zu Recht gesagt hast, ziemlich gut zu fassen bekommt.
Also jetzt finde ich den Film doch sehr, sehr gut. Nein, aber weil das genau.
Das ging schnell.
Das ist aber lustig, weil das ist so, wenn du das beschreibst, Patrick, dann sehe ich natürlich diese ganzen Szenen, aus denen man das rauslesen kann, auch sofort vor meinem inneren Auge und denke die ganze Zeit, dieser Text ist natürlich genau der, mit dem man sich vorstellen könnte, dass man an diese ganze Gucci-Geschichte rangeht. Aber klar.
Aber es gibt halt keine Identifikationsfigur. Das macht, also das ist jetzt nicht schlimm und das ist auch nicht neu und das ist auch eigentlich aufregend. Das fordere ich ja eigentlich vom Kino, weil es immer so billig ist. Es braucht eine Figur, die ist nett, mit der identifiziere ich mich und die führt mich durch diese Welt. Aber es fällt einem nun mal wirklich schwer, außer man hat eine ausgeprägte narzisstische Störung, sich mit irgendeinem dieser Clowns zu verbinden. Und es stimmt schon, was ihr gesagt habt, das sollten wir sagen, der Film ist natürlich phänomenal besetzt und jeder Schauspieler, der hier auftritt, spielt in einem komplett anderen Film mit, nicht wahr? Also Adam Driver spielt ja so diesen Maurizio Gucci, den ich ja interessant finde als Figur, auch in der Art und Weise, wie er sich dann von seiner Ehefrau entliebt, da in Biarritz, als würde das dazugehören. Weißt du, er ist alleine in Biarritz und dann verliebt er sich halt in eine Französin, weil das macht man so wahrscheinlich in
die
dieser Szene.
Die kannte er aber
Szene.
Schon, genau.
Das ist eine alte Freundin
quasi. Und, aber er hat ja keine Zweifel, dass er es macht. Ich hatte das Gefühl, dass das hier vielleicht auch so eine Art von, ja, man macht das unter den Eliten. Ich habe hier eine in Biarritz und dann dort eine in Cannes, ich weiß was ich. Also, aber auch, wie das Adam Driver spielt, als würde er gerne rückwärts jetzt aus dem Studio rauslaufen. Ja. Genauso wie Lady Gaga, die das viel zu, also für meine Verhältnisse viel Gaga und wenig Lady. Aber vielleicht ist das auch so gewollt. Aber immer wenn Al Pacino-Auftritt hatte ich wirklich Spaß an dem Film. Also 20 Minuten lang habe ich mich gequält und dann tritt Al Pacino als Aldo Gucci auf, der große, der in New York lebende Gucci, der das alles als großes Unternehmen aufgebaut hat. Und ich hatte das Gefühl, dass Al Pacino der Einzige war, der gesagt hat, Leute, das ist Nonsens, das ist Unsinn und so sollte ich das auch spielen. Also die Überzeichnung von Al Pacino ist sensationell eigentlich als schauspielerische Leistung, weil er auch dieses Mafiöse, Degenerierte verkörpert und gleichzeitig ist er jemand, der das Ganze irgendwie zusammenhalten möchte, also das Haus als Haus bewahren will. In ihm ist auch ein bisschen Drama und immer wenn er auf der Leinwand war, hatte ich schon meinen Spaß.
Also was ich bei Aldo Gucci gedacht habe ist und sowieso auch bei der Geschichte insgesamt, ich habe eigentlich gehofft, dass das zumindest ein bisschen was auch von einer Hommage an eine große Modemarke mit sich bringt, dass ich ein bisschen was mitbekomme von dem, was eigentlich nur so in kleinen Momenten mal da ist, als dann Tom Ford nochmal auftritt, der als Designer die Marke revolutioniert, wieder umgedreht hat, wieder hochgebracht hat und da habe ich so gedacht, da hätte ich eigentlich viel, viel mehr noch gerne von gesehen und auch eben von Aldo Gucci, der ja als Person auch ein spannendes Leben hatte und das wohl auch in dem Buch alles zu finden ist, aber eben in dem Film leider gar nicht.
Das stimmt. Also was man sagen muss, Ridley Scott interessiert sich nicht für Mode, auch nicht für die Kunst des Fashion Designs. Es gibt da eine Szene, wo Aldo Gucci das junge Ehepaar Maurizio und Patrizia mitnimmt auf eine Farm, wo Leder hergestellt wird für die eigene Modemarke und dann fahren seine eigenen ledrigen Hände über das Leder und da suggeriert der Film, dass er sich dafür interessiert, dass hier etwas entsteht in Handarbeit, ne? Dass das eine Tradition ist. Aber darüber wird ja nur gesprochen. Da gibt es auch so ein schönes Bild eines Schuhs, das dann plötzlich den Besitzer wechselt, der erste oder der zweite Schuh, den Gucci überhaupt erstellt hat und so weiter. Also da ist das interessiert Ridley Scott einfach nicht. Dafür ist der Film auch ehrlich gesagt nicht stylisch genug, dafür, dass er von Style spricht. Und ich habe ja jetzt aus dem Interview mit der Kostümdesignerin erfahren, dass die meisten Kostüme, die in diesem Film und der Schmuck, der hier getragen wird, gar nicht aus Gucci stammt, sondern irgendeine Mischung aus Bulgari ist. Und selbst die Brillen, die Maurizio Gucci trägt, sind ja wohl schon die Tom Ford Modelle, die es aber erst gab, nachdem Tom Ford da war. Also das ist schon sehr anachronistisch gedacht und zeigt ja eigentlich ziemlich deutlich, dass das hat ihn einfach nicht interessiert.
Ich habe mich noch was anderes gefragt und zwar, vielleicht kommt man dann auch noch mal ein bisschen einen Schritt weiter weg vom House of Gucci insgesamt zu dieser Frage, wie man eigentlich überhaupt Familiengeschichten nacherzählt, weil wenn man jetzt Fotos googeln möchte, zum Beispiel von Patrizia Gucci und Maurizio Gucci und dann daneben irgendwie Adam Driver und Lady Gaga setzt, so wie sie nun mal zurecht gemacht sind, dann ähneln die sich tatsächlich sehr. Und mir ist das in diesem Film ein weiteres Mal nach The Crown aufgefallen, dass ich wirklich auch dieses, also das, was wir schon als Overacting und so weiter bezeichnet haben, dass ich immer weniger verstehen kann, wie es nicht dazu kommen kann, wenn SchauspielerInnen wirklich so komplett wie der Zwilling, also der schlechte kostümierte Zwilling der jeweiligen echten lebenden Person dargestellt wird. Also das gibt es auch in anderen Filmen anders, aber das ist ja, und es ist auch kein neuer Trend, aber trotzdem ist es ja eine Entscheidung zu sagen, ich mache einen Film über diese Familie und ich möchte auch, dass es möglichst realitätsnah dargestellt wird. Ich weiß nicht, Patrick, wie du das siehst, genau dieses Mittel einzusetzen. Also mich stößt es an manchen Stellen auch ab, weil es dann erst recht was Clowneriehaftes hat, obwohl es manchmal ja eben, wie siehe The Crown, gar nicht will. Da soll ja nicht einfach eine Metaebene entstehen, die wir jetzt hier schon gefunden haben bei Ridley Scott. Also man vermittelt ja viel, viel mehr das Gefühl, das ist so gewesen. Also der Distanzierungsmoment ist komplizierter fürs Publikum.
Ja, und du merkst ja auch, dass das auf ein Publikum trifft, gerade bei der Serie, die du gerade erwähnt hast. Und nicht nur da, dass das ja auch dazu führt, dass man total verquere Ideen hat. Weil man darf nicht vergessen, dass die Suggestionskraft eines richtig gut gemachten Films bei vielen Leuten Wissenslücken ersetzt. Also man füllt ja quasi das, was man nicht weiß, mit diesen Filmbildern. Und ein befreundeter Filmwissenschaftler, der an fast allen Universitäten in Deutschland und in der Schweiz und Österreich mittlerweile die Studis unterrichtet und dort mit Erstsemester zu tun hat und mir immer sagt, was für riesen Wissenslücken da sind. Da sitzen halt Erstsemesterstudenten der Filmwissenschaft und meinen wirklich, Hitler wäre im Kino ermordet worden, weil sie diesen Film von Quentin Tarantino gesehen haben. Also diese Suggestionskraft der Bilder ersetzt auch ein gewisses, Wissens- oder Bildungsdefizit zum Teil. Und ich finde, im Fall von The Crown ist das auch ziemlich ziemlich enorm gewesen, weil das in der Herangehensweise, in der Meinung und in der Haltung eines großen Teils der britischen Bevölkerung zum Königshaus wirklich noch was angetan hat. Das sehen wir gerade an der Art und Weise, wie Diana noch stärker mystifiziert wird, als sie nicht sowieso schon durch ihren schrecklichen Tod worden ist. Ne? Mittlerweile haben sich ja auch ihre Kinder dadurch entzweit. Ne? Und da finden solche Fiktionen statt, die in der Realität auch eine Meinung, eine Partei, also Partei ergreifen quasi in einer Meinungsbildung.
Wobei man doch hier bei dem House of Gucci von Ridley Scott jetzt eher das Gefühl bekommt, dass er durch diese Inszenierung, die er wählt, dass das alles eben sehr vorgeführt ist, sehr viel klamaukig und clowneriemäßig ist, eigentlich schon sehr deutlich macht auch, dass das Fiktion ist und nicht die Realität abbildet, oder? Also glaubt ihr wirklich, dass jemand da rausgeht und denkt, ja, so war das.
Er ist eindeutiger als bei The Crown, oder?
Ja. Nimmt sich halt nicht ernst in dem Sinne oder kann nicht ernst genommen werden, wirklich.
Ja, aber denk dran, wir hatten jetzt vor 2 Monaten, glaube ich, den Spielfilm Stillwater mit Matt Damon von Tom McCarthy. Der Film basierte lose auf dem Fall Amanda Knox, dieser angeblichen Studentenmörderin, die da keine war. Es waren riesige Verwicklungen mit Italien, Amerika. Ein Film, der diesen realen Fall nehmen wollte und darauf eine Fiktion gesetzt hat, um sich vielmehr damit auseinanderzusetzen, wie Amerika vielleicht als großer Weltpolizist mittlerweile nicht mehr so als Polizist auftreten kann, ne? Weil andere Länder Amerika auch jetzt gleichberechtigt gegenübertreten. Und was das für einen Skandal losgelöst hat. Amanda Knox hat geschrieben, mein Leben wurde wieder einmal missbraucht von den Medien und ich wurde gar nicht gefragt. Und das ist ja eher die Frage bei House of Gucci, oder? Muss man die Leute fragen, auf denen man das basiert, wenn man eben nicht beabsichtigt, eine 1:1 Rekonstruktion dieses Falls zu machen, sondern den Fall benutzt, um, ja, ich sage jetzt Kunst zu machen, um weiterzugehen, um Reflexionsraum zu schaffen, um vielleicht auch, ja, von mir aus auch so einen Zirkus hier auftreten zu lassen, so eine Muppet-Show. Also ich glaube auch, dass das Leben eher so als Materialsammlung gilt für Schriftstellerinnen, für Regisseurinnen, für Theatermacherinnen. Also woraus soll man denn sonst schöpfen, wenn nicht aus der Welt und aus den Begegnungen, die man hat?
Ja, nicht umsonst gibt es ja auch so unglaublich viele Geschichten, die ja eigentlich auch quasi Teil ihrer Verkaufsstrategie haben zu sagen, sie basieren auf einer wahren Begebenheit. Und im Falle von House of Gucci ist ja auch völlig klar, dass die da mit Sicherheit nicht rechtlich für belangt werden können, wenn man da vorschreibt, inspiriert von der Geschichte. Ne? Ist es ja nicht so, dass sie angeben, sie würden die Geschichte wiedergeben.
Ich glaube übrigens auch, dass Gucci extrem gute Verkaufszahlen nach dem Film haben wird. Ich glaube, das ist am Ende, es gibt ja keine Bad Publicity mehr, das wissen wir doch. Also klar, die wahren Erben, die wollen sicherlich schöner dargestellt werden, aber ich erinnere mich, es gab auch eine Klage gegen den Film Captain Phillips. Darin spielt Tom Hanks einen Kapitän eines Cargoschiffs, der gegen somalische Piraten seine Crew verteidigt. Und die reale Crew hat dann gegen diesen Film geklagt, um zu sagen, in Wirklichkeit war dieser Captain Phillips ein Feigling und kein Held. So, und dann frage ich mich so, what's the point? Darum geht es diesem Film nun wirklich auch nicht. Also die Realität so darzustellen auf der großen Leinwand, da ist viel mehr Freiheit erlaubt, als man wahrhaben kann. Aber das stimmt auch, das will ich nochmal sagen. Es ist immer ein Akt der Gewalt, wo man im realen Fall immer jemanden verletzen wird. Aber ob wir da wirklich auf alle Gefühle und auf alle Sensibilitäten da Rücksicht nehmen sollten, wenn es darum geht, einen Spielfilm zu machen, dessen einzige Funktion es übrigens ist, Geld einzuspielen und nicht irgendwie, keine Ahnung, die Welt zu verändern, weiß ich auch nicht. Also da wäre ich gar nicht so dogmatisch, ehrlich gesagt.
Wobei man dazu sagen muss, dass die Erben, die sich jetzt beschweren, ja nicht diejenigen sind, die davon profitieren, wenn Gucci jetzt große Verkaufszahlen haben, weil sie selbst ja schon gar nicht mehr Teil des Modehauses sind seit den 90er Jahren, was ich sehr interessant fand.
Ja, die einzige, ja genau, Gossip, ne, habe ich zumindest gerade gelesen, die einzige, die profitiert, ist Salma Hayek, weil die nämlich wiederum mit dem Vorstandschef der französischen Konzerngruppe verheiratet ist, der Gucci jetzt gehört.
Ja, das ist ein interessantes Tratschmoment.
Ne? Super.
Aber das ist doch genial, das ist doch, die Besetzung wird dadurch noch viel besser, also noch viel genialer aufgebaut. Und andererseits die reale Patricia Gucci oder ehemalige Gucci, das ist eine Auftragskillerin, in Anführungsstrichen, sie ist eine Mörderin. Und ich weiß jetzt gar nicht so, also ich meine, O.J. Simpson wurde auch schon so und so dargestellt und mich interessiert nicht, was O.J. Simpson dazu zu sagen hat, ehrlich gesagt. Also man muss ja auch mal Fälle aus dem Leben auch erstmal als Geschichten wahrnehmen dürfen.
Ja, also auch wenn ich sagen muss, dass ich den Film ja jetzt wirklich nicht so sehr genossen habe, wie ich mir das gewünscht habe im Vorfeld, habe ich doch gedacht, dass es eigentlich eigentlich schön wäre, wenn daraus eine Serie noch gemacht werden würde, weil ich finde, dass ganz viel von dem, was da eigentlich in diesem Kosmos drinsteckt, nicht erzählt wurde. Und es geht ja sogar auch noch weiter. Also die Patricia Regina, die ist ja jetzt aus dem Gefängnis raus und vor allem steckt sie auch in einem Erbstreit mit ihren Töchtern, weil sie eigentlich irgendwie noch Geld von denen bekommt, aber eben nichts bekommt. Und eigentlich wäre es doch interessant, so eine Geschichte nochmal auf einer etwas anderen Art zu erzählen. Also mir würde das zumindest gefallen, weil House of Gucci hat mich an der Stelle jetzt ja leider nicht so überzeugt.
Willst du das Patrick sagen, dass er jetzt Ridley Scott sagt?
Kannst du ihm das
Kannst
sagen?
Du ihm das ausrichten?
Nein, aber würdest ich hatte du mal ein sehr, ich würde nur sagen, dass ich Ridley Scott einmal interviewen durfte und er mit einer Magen-Darm-Grippe das Interview aus der Toilette mit mir führte.
Wirklich? Also wow, das ist ja intim.
Ja, ja. Ja, in irgendeiner Form schon so, aber das ist schon Jahrzehnte her eigentlich. Aber grundsätzlich ist ja Ridley Scott jemand, ja, klar, alles für den Sender. Und grundsätzlich ist es ja so, dass Ridley Scott ja auf Serien gar nicht mehr so steht. Ich glaube, dass er jetzt mit fast 85, der weiß, dass ihm die Zeit so wegrennt. Der wollte jetzt auch Dune nochmal machen, weil er sagt, er kann es besser machen. Also es mangelt ihm nicht an Selbstbewusstsein. Aber vielleicht macht er noch eine Serie draus. Also er hätte auf jeden Fall die Zeit, er langweilt sich.
Aber ich möchte gegen die Serie sprechen, mich aussprechen gegen meine liebe Kollegin Emily, weil ich nämlich, nein, aber weil dann können wir nochmal einmal kurz zum Schluss nochmal einen Blick auf diesen Markt werfen, in dem eine Familiengeschichte und nach der nächsten quasi in Serienform dann abgebildet wird. Also, weil das stimmt, was du vorhin gesagt hast, Patrick, vorhin, worauf soll man denn zurückgreifen, außer zum Beispiel genau auf solche Stoffe und auf die Lebensgeschichten von Leuten. Und ich würde übrigens auch im Nachhinein noch eben so unterstützen, man kann eben tatsächlich nicht alle fragen, weil dann kann kein einziges Projekt mehr dieser Art zustande kommen und vor allem wird wahrscheinlich eh schon im Vorhinein, all die Jahre wird es auch brauchen, um die rechtlichen Fragen dann doch vorher so zu klären, dass man so erzählen darf. Aber wenn man sagt, daraus jetzt noch eine Serie, mir ist echt so ein bisschen langweilig mit diesen ganzen Doku-Geschichten, die sich wiederum oder dann in dem Fall Serienformaten, die sich, ich habe jetzt natürlich vor allem The Crown als Beispiel, aber so das Gefühl, dass immer natürlich spektakuläre Geschichten im Podcast-Bereich passiert, das natürlich auch die ganze Zeit irgendwie eine krasse Geschichte. Was ist mit Ken Jebsen? Was ist mit der Gucci-Familie? Was ist mit der Königsfamilie und so weiter, mit der britischen Königsfamilie? Also, dass dadurch aber auch Formate und Erzählweisen sich immer wieder zuspitzen auf so eine gecliffhangerte, krasse Familienstory. Mir ist das ein bisschen zu viel.
Ich würde das unterstreichen. Es liegt auch vor allem daran, dass es natürlich eine sehr generische Art des Erzählens geworden ist. Ich will es noch nicht Genre nennen, aber durch die Streaming-Dienste, die sehr viel Content produzieren müssen, wird eben nicht darauf geachtet, dass jedes Produkt toll eigenständig ist, sondern es wird eher darauf geachtet, dass alles mehr oder weniger normiert ist. Und die Art und Weise, wie mit sehr schlechten, suggestiven Cliffhanger-Methoden solche Serien einfach abgefilmt werden, es ist für mich natürlich ein Riesenproblem, grundsätzlich als Filmkritiker und als jemand, der sehr stark auf Ästhetik und Form achtet. Aber es lässt sich dadurch einfach auch viel mehr produzieren. Und so ist natürlich die ganze Welt ein Content-Produzent für die jetzigen Content-Produzenten absurderweise. Also eigentlich spannend, so viele Menschen auf der Welt, so viele lustige Geschichten zu erzählen. Aber man muss immer wissen, was will ich eigentlich erzählen? Weil das Wiedergeben von etwas, was passiert ist, das ist echt keine Leistung. Es ist keine Leistung. Es ist so viel Geld im Umlauf. Es ist wirklich jeder, der zwei Hände hat, zwei Füße und zwei Augen, kann so eine Serie produzieren. Es ist keine Leistung. Aber es ist eine Leistung zu sagen, ich nehme diese Geschichte und will daraus etwas Überzeichnetes, Großes, Tiefsinniges machen. Das ist schon eine Leistung, weil dazu gehört Arbeit, dazu gehört viel Wissen, viel Kontext. Und da wird es spannend.
Ja, also um doch eine Lanze auch für die Serie zu brechen, würde ich an der Stelle sagen, was Miniserien schon erzählt haben, da kann ich schon einige Serien finden, die ich auch richtig gut fand, die so ein bisschen in diese Richtung gehen. Also When They See Us war eine Geschichte, die ich wirklich großartig inszeniert fand, sehr, sehr spannend erzählt über fünf Jungs, die fälschlicherweise angeklagt wurden und auch verurteilt wurden, ins Gefängnis gegangen sind, zum Teil wegen der Vergewaltigung an einer weißen Frau im Central Park. Die Central Park 5 waren das damals, basiert eben auf diesem realen Fall und finde ich, ist wirklich eine tolle Serie geworden, ist auch eine Miniserie, ist also auch zu Ende erzählt. Das finde ich auch eigentlich bei Serien mit am spannendsten, wenn sie wirklich auch zu Ende erzählte Geschichten sind. Und es gibt noch diverse andere, die mir einfallen, bei denen ich finde, dass man diese Detailliebe, die in einer so komplexen Geschichte, wie jetzt auch die Geschichte von Gucci hätte sein können, bei Ridley Scott für mich eben nicht ist, wie beispielsweise eben eine Hommage an die Modewelt, dass man wirklich nochmal versteht, was bedeutet das eigentlich, so eine Art von Label aufzubauen und das über 3 Jahrzehnte, 70er, 80er, 90er, wo ja auch viel passiert ist in der Modewelt, wo sich die Art, wie Labels auch verkauft wurden und so verändert haben und dann eben mit Tom Ford auch so das Gesicht von so einem eher staubigen, traditionellen Look nochmal total verändert hat. Und das kann ich mir schon sehr gut in der Serie vorstellen. Ich würde es jetzt natürlich nicht von Ridley Scott sehen wollen, weil ganz offenbar ist er ja nicht derjenige, der das für mich so inszeniert. Also ich dachte dann auch, schade, dass nicht Tom Ford diesen Film gemacht hat. Vielleicht wäre das dann einer geworden, der dann künstlerisch viel mehr angesprochen hätte und weniger auf dieser Ebene dann funktioniert wie der Scott-Film.
Aber das verstehe
ich. Aber die Serie gibt es doch, oder? Ich meine nur American Crime Story, die Ermordung von Gianni Versace ist ja genau die Geschichte letztendlich.
Genau, auf jeden Fall.
Die in ihrer Campiness auch letztendlich wenig weiß von Mode, aber viel von Farbe. Und aber nur Klammer auf, ich finde Tom Ford einen ganz schlimmen Regisseur, Klammer zu, aber das war es auch schon an dieser Stelle.
Ich wollte nur dazu, ich wollte nur anmerken, wenn diese Hommage fehlt an diese Modewelt, dann ist ja genau der Witz an diesem Film, auch wenn er nicht gut aufgegangen ist, unserer Meinung nach, das ist ja genau, es sollte ja offenbar eine Anti-Hommage sein, nämlich ganz im Gegenteil, sondern das Entzaubern und Entblättern von diesem Reichtum, diesem System, diesen Strukturen, diesen kompletten seltsamen Gestalten, die sich dahinter verbergen, aber glauben, sie sind wichtige Menschen in der Weltgeschichte, aber machen am Ende halt Mode, die sich auch irgendwann nicht mehr verkauft und merken gar nicht mehr, wann sie eigentlich nicht mehr die Leute sind, um die sich alles dreht, in kurz zusammengefasst. Das finde ich eigentlich, also das finde ich sozusagen okay. Also das ist dann das wäre wirklich wieder eine andere Serie. Und ich wollte auch noch sagen, eigentlich, ich meinte vorhin mit diesem, ich habe nicht mehr so viel Lust auf noch mehr Content wie Unternehmens- oder Familiengeschichten oder Institutionen oder solche Geschichten nacherzählt werden. Das würde ich nochmal als Unterschied sehen zu zum Beispiel When They See Us, weil das eher nochmal einen Blick wirft auf eine gesellschaftliche Struktur, die problematisch ist und über eine Geschichte erzählt wird. Und das andere hat für mich im Moment sowas, und ich muss tatsächlich auch in diesen Podcast-Bereich denken, wie so eine, was früher so Jahrbücher in so Unternehmen waren, also so eine Art, also müsste dauernd ständig alles dokumentiert werden und dann sind da nochmal die Klassenfotos, die Belegschaftsfotos, die der und der Vorsitzende, die und die Königin und jetzt halt hier die Gucci-Geschichte. Also als würde man so ein Bedürfnis haben, immer ständig hinter die Mauern von solchen Geschichten zu schauen, und das, finde ich, ist so ein bisschen überbesetzt im Moment.
Ein Gedanke noch. Bitte. Das liegt daran, dass zu viel produziert wird zurzeit. Es gibt eine Masse an Bedürfnissen, weil es immer mehr Streaming-Anbieter gibt, die sich irgendwann konsolidieren werden, und alle wollen natürlich irgendwelche Geschichten erzählen. Und letztendlich hast du vollkommen recht, denn wir haben schon den Goldstandard. Wer sich jetzt eine tolle Serie ansehen möchte über ein verkommenes Imperium, der kann sich Succession ansehen. Das ist natürlich der Goldstandard, an dem kommt jetzt nichts vorbei, und ehrlich gesagt, ich brauche auch nichts anderes außer Succession. Und wer einen Spielfilm sehen möchte, der sich für Mode interessiert und für das, was Mode mit Menschen macht und was die Kunst von Mode ist, der kann sich Paul Thomas Andersons Phantom Thread ansehen, wo es genau darum geht, was Mode mit Menschen anstellt, aber auch die, die sie machen, und welche Magie und Kunst in der Mode, in dem Design stecken kann. Also es gibt die Dinge, und wenn es nach mir ging, also ich brauche das jetzt, ich brauche keine Copycats mehr, die sich einfach nur noch daran bereichern, weil das jetzt gerade einfach sich gut verkauft. Ne? Also es gibt die Dinge, aber sie werden produziert jetzt.
Da kommen wir auch nochmal zusammen, weil tatsächlich war das für mich auch so, dass ich dachte, oh, ich habe mir eigentlich ein bisschen mehr Succession gewünscht in House of Gucci. Ein bisschen mehr bitterböse Satire und weniger das alberne, was wir da dann gefunden haben.
Siehst du, und ich habe mir ein bisschen mehr House of Cards in House of Gucci gewünscht. Also wenigstens dann, wenn dann die Crime-Geschichte ein bisschen krasser noch erzählt oder noch abgründiger, noch verkommener.
Tja.
Ridley Scott.
Ich hätte mir weniger Lady Gaga gewünscht, aber so ist das mit den Wünschen. Ne? Es ist ja.
Aber meint ihr, dass Ridley Scott es jetzt zu Herzen geht, wenn wir hier so jetzt über eine halbe Stunde vor uns hin schimpfen? Oder ist es okay?
Das ist okay für ihn. Ihm ist das egal, glaube ich. Und er muss es auch. Er muss es auch gar. Er muss niemand mehr was beweisen. Er macht einfach weiter. Und wir werden seine verrückten Filme noch vermissen, wenn er nicht mehr da ist und nur noch Marvel uns auf den großen Leinwänden begegnet.
Das ist das schönste Schlusswort, oder?
Ja. Ich dachte, wir bringen vielleicht noch mal eins dieser lustigen Zitate aus dem Gucci House of Gucci Film, weil da waren ja schon einige dabei, die richtig lustig waren. Aber vielleicht auch nicht.
Ey, jetzt musst du noch eins sagen. Ich meine, du hast mitgeschrieben im Kino. Ich habe das gesehen.
Also eins haben wir ja schon gehört, wie der Jared Leto sagt, you pick the real firecracker. Das fand ich schon sehr schön. Den werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich noch ein paar Mal hören in meinem Kopf.
Sehr gut. Und die lakonisch Hörerinnen und Hörer jetzt auch. auch. Wir machen jetzt Schluss für heute, würde ich sagen.
Machen wir. Danke dir, Patrick Wilinski. Schön, dass du mit uns hier gesprochen hast über House of Gucci.
Dankeschön von mir auch.
Danke für die Einladung. Danke.
Sehr gerne. Und mit uns geht's weiter in einer Woche. Das ist eigentlich immer Quatsch, das zu sagen. Man weiß ja nie, wann ihr uns zuhört, aber halt irgendwann. Also immer donnerstags kommen wir raus, falls jemand so richtig genau gucken möchte. Ansonsten lasst uns doch mal ein paar Likes und Sternchen irgendwo da in diesem Internet. Wir freuen uns darüber.
Ja, bitte. Und natürlich Kommentare auch nehmen wir.
Auf jeden Fall. Und Briefe schreibt man uns an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de. Die beantworten wir auch meistens. Schönen Tag. Tschüssi. Zieht euch ordentlich an. Bis bald. Tschüssi.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.